Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's a time to turn this pain into action. For every parent, for every citizen in this country, we have to make it clear to every elected official in this country, it's time to act.
Wo in Gottes Namen ist unser Rückgrat? Diese Frage stellt ein sichtlich emotionaler US-Präsident Joe Biden am Dienstag in einer Rede. Der Grund dafür ist genauso schrecklich wie unfassbar. Ein 18-Jähriger hat am gestrigen Dienstag 19 Kinder und mindestens 2 Erwachsene in einer Grundschule in Texas erschossen. Was genau passiert ist, hört ihr gleich. Dieses furchtbare Attentat reiht sich in Amerika leider in eine lange Liste ein. Doch wie kann das sein? Ist es wirklich, unter Anführungszeichen, nur das Waffengesetz, das sie haben? Bei mir im Studio ist heute Kurier-Außenpolitik-Redakteur und Amerika-Experte Konrad Kramer. Mit ihm spreche ich über die Situation in Amerika. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Mittwoch, der 25. Mai und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 24. Mai, Uvalde, Texas. 19 Schulkinder und mindestens 2 Erwachsene getötet. 15. Mai, Laguna Woods, Kalifornien. Eine Person getötet, 4 weitere schwer verletzt in einer presbyterianischen Kirche. 15. Mai, Houston, Texas. 2 erschossen, 3 weitere schwer verletzt bei einem Open-Air-Flohmarkt. 14. Mai, Buffalo, New York. 10 getötet und 3 verletzt in einem Supermarkt. 13. Mai, Milwaukee, Wisconsin. Zumindest 16 Personen bei einem Shooting in einem beliebten Nightlife-Areal erschossen. 12. April, Brooklyn, New York. Ein Mann feuert 33 Schüsse in einer U-Bahn ab. 10 Menschen erleiden Schusswunden. 1 Dutzend weitere werden anderweitig verletzt. 3. April, Sacramento, Kalifornien. 6 Menschen sterben und 12 weitere werden bei einem Schusswechsel verletzt. Das war ein Auszug aus den zahlreichen Shootings, die sich in Amerika ereignen. Und das waren jetzt wohlgemerkt auch mal nur Shootings aus den letzten beiden Monaten. Laut der Bundespolizei FBI ist die Zahl von tödlichen Vorfällen seit 2017 um 100% gestiegen. Allein im vergangenen Jahr waren 61 Amokläufer, davon 60 Männer, für 103 Tote und 140 Verletzte verantwortlich. Fachleute erinnern zudem daran, dass im Zuge der Corona-Pandemie fast 15 Millionen Waffen zusätzlich verkauft worden seien. In US-Privathaushalten werden rund 340 Millionen Waffen vermutet. Und nur ganz kurz zum Vergleich. Die Gesamtbevölkerung der USA beträgt im Jahr 2021 laut Statista etwas über 333 Millionen. Sprich, in dem Land gibt es in Privathaushalten mehr Waffen, als das Land an Einwohnerinnen und Einwohnern hat. Und statistisch gesehen sterben in den USA täglich 120 Menschen an Waffengewalt. Die Mehrheit davon durch Suizid. Auf Bundesebene gilt in Amerika ein Mindestalter von 21 Jahren, um eine Waffe besitzen zu dürfen. In Texas etwa darf man das bereits ab 18 Jahren. Alkohol trinken darf man dort wohlgemerkt erst ab 21. Und sobald ein Texaner 21 ist, braucht er keine Waffenlizenz mehr, um in der Öffentlichkeit einen Colt oder eine Pistole zu tragen. Statistiken belegen auch, dass in den USA rund 20% aller Tötungsdelikte mit Waffen auf die Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen entfällt. Und das, obwohl sie nur 4% der Gesamtbevölkerung stellen. Der Täter von gestern war selbst erst 18 Jahre alt. Hier eine kurze Schilderung, was gestern passiert ist. Salvador Ramos, ein 18 Jahre alter junger Mann, ist am gestrigen Dienstag, 11:30 Uhr Ortszeit, mit dem Auto an der Robb Grundschule in Uvalde, Texas, vorgefahren. Uvalde hat rund 16.000 Einwohner und ist etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. An der Schule werden rund 540 Zweit-, Dritt- und Viertklässler unterrichtet. Etwa 90% der Schüler und Schülerinnen sind lateinamerikanischer Herkunft und kommen zu einem großen Teil aus Arbeiterfamilien. Bevor der Schütze an der Schule ankam, schoss er auf seine eigene Großmutter. Nach Angaben der Behörden ist sie in einem kritischen Zustand. Als er dann mit dem Auto vor der Schule vorgefahren ist, soll er einen Crash im Straßengraben verursacht haben. Sicherheitsbeamte sollen gesehen haben, wie der bewaffnete Mann aus seinem Fahrzeug gestiegen ist und es soll zu einem Feuergefecht gekommen sein. Dennoch hat er es geschafft, das Gebäude zu stürmen und das Feuer zu eröffnen. Der Schütze war zumindest mit einem Sturmgewehr bewaffnet und trug eine Schutzweste und einen Rucksack. Einsatzkräfte des in Uvalde stationierten Grenzschutzes wurden zu Hilfe gerufen und sollen bei ihrer Ankunft vom Täter beschossen worden sein. Insgesamt soll der Täter mindestens 19 Kinder und 2 Erwachsene getötet haben. Der Schütze selbst sei von Beamten getötet worden. Erst am Nachmittag ist Texas-Gouverneur Greg Abbott vor die Kameras getreten. Zeitgleich wurden Eltern in eine Sammelstelle nahe des Tatorts gerufen, um ihre Kinder abzuholen oder zu erfahren, dass ihr Kind getötet wurde. Über das Tatmotiv ist wenig bekannt. Laut Medienberichten soll der Schütze die verwendeten Waffen kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben. Auf einem Instagram-Account soll er wenige Tage vor der Tat ein Foto von 2 Gewehren gepostet haben. Noch am gestrigen Abend ist Präsident Joe Biden mit bebender Stimme im Weißen Haus vor die Kameras getreten. Von dem Attentat hat er im Flugzeug am Weg zurück aus Japan erfahren.
I am sick and tired of it.
Ich habe es satt. Wir müssen handeln. Und sagen Sie mir nicht, wir hätten keinen Einfluss auf diese Gemetzel.
Weiter sagt er unter anderem auch,
die Idee, dass ein 18-jähriger Knirps heute in ein Waffengeschäft geht, um 2 Angriffswaffen zu kaufen, ist einfach falsch. Wozu in Gottes Namen brauchen Sie ein Sturmgewehr, außer um jemanden zu töten? Rehe rennen doch nicht in Kevlarwesten durch den Wald, um Himmels Willen. Es ist einfach nur krank.
It's just sick.
Biden sagt in seiner Rede außerdem, dass andere Länder ebenfalls Konflikte und Probleme mit psychisch Kranken hätten. Aber kein Massaker dieser Dimension. Sein Mantra deswegen, das muss aufhören. Biden war erst vor wenigen Tagen zum Kondolenzbesuch in Buffalo, New York, wo ein 18-jähriger weißer Rassist 10 Menschen, fast ausnahmslos Schwarze, in einem Supermarkt umgebracht hat. Auf dieses Massenshooting in Buffalo bezieht sich auch der demokratische Senator Chris Murphy, als er sich während der Sitzung des Senats zu dem jüngsten Attentat in der Grundschule in Texas äußert. Und er erinnert an das Attentat vor fast 10 Jahren in der Sandy Hook Grundschule in Newton, Connecticut, bei dem ein 20-jähriger Schütze 20 Erstklässler, 6 Lehrerinnen und seine eigene Mutter erschossen hatte.
What are we doing?
Was tun wir? Nur Tage nachdem ein Schütze in ein Geschäft geht, um afroamerikanische Kunden niederzuschießen, haben wir ein weiteres Sandy Hook.
Why are you here?
Warum sind Sie hier, wenn nicht, um ein so existenzielles Problem zu lösen? Das ist nicht unvermeidbar. Diese Kinder haben kein Pech gehabt. So etwas passiert nur in diesem Land.
These kids weren't unlucky. This only happens in this country.
Die Situation in den USA ist wahnsinnig verstrickt. Die Emotionen sind verständlicherweise hoch. Bei mir im Studio ist jetzt Außenpolitikredakteur und Amerika-Experte Konrad Kramer, um mit mir über die Situation, Waffengesetze und die Waffenlobby in den USA zu sprechen. Hallo Konrad.
Hallo und howdy, wie man in Texas heute tatsächlich noch jeden Tag hört.
Konrad, wir wollen über das Attentat von gestern ein bisschen genauer sprechen, beziehungsweise über die Situation und auch die Hintergründe, die in Amerika zu so furchtbaren Ereignissen immer wieder aufs Neue führen. Die Liste der sogenannten Mass-Shootings in Amerika ist ja wahnsinnig lange. Für uns hier in Österreich, beziehungsweise auch für uns in Europa, ist sowas gar nicht richtig vorstellbar. Vor allem, dass so etwas in so einer Häufigkeit passiert, wie es eben in den USA der Fall ist. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass in Amerika so etwas so häufig vorkommt?
Also es gibt in Amerika ein grundsätzlich anderes Verständnis von Sicherheit, persönlicher Sicherheit, Schutz und wer dafür, also für diesen Schutz und diese Sicherheit, verantwortlich ist. Auch wenn es staatliche Einrichtungen natürlich gibt, ist in der amerikanischen Tradition und in der Identität verankert, dass jeder einzelne Bürger das Recht und auch die Pflicht hat, sich und sein Eigentum und seine Mitmenschen rund um ihn, also vor allem seine Familie, zu verteidigen.
Mhm. Du kennst Amerika sehr gut, kennst auch die Gegend, wo dieses Shooting gestern an der Grundschule passiert ist. Was kannst du uns denn zu Texas als Bundesstaat selbst noch erzählen? Dort ist die Situation ja nochmal ein bisschen spezieller als in vielen anderen Bundesstaaten.
Ja, was mich ein bisschen überrascht hat daran, ist, das Attentat hat in einer Gegend in Texas stattgefunden, unmittelbar an der mexikanischen Grenze, also etwa 20 Kilometer vor dem elenden Grenzort Laredo, wo ich vor einigen Jahren war. Das ist eine Steppe, eine trockene, die vor allem davon geprägt ist, dass dort Flüchtlinge aus Lateinamerika über die Grenze kommen und dann versuchen, in den USA weiterzukommen, um irgendwo halt unterzutauchen. Es ist eine von Latinos, also Einwanderern aus Lateinamerika, spanisch sprechenden Einwanderern geprägte Gegend und unterscheidet sich natürlich ganz grundsätzlich von anderen Gegenden in Texas. Texas ist ja ein Land für sich. Texas hat einen deutschsprachigen Teil, die sogenannte Hill Country, wo also die Gegend geprägt ist von deutschen Einwanderern. Es hat diesen riesigen, von der Einwanderung aus Lateinamerika geprägten Teil. Es hat das sogenannte Panhandle, eine Gegend, die vor allem von religiösen Fanatikern geprägt ist, die dort hingegangen sind, wo niemand hin wollte, in die Einöde des texanischen Westens. Das heißt, das ist nicht eine Welt, Texas sind viele Welten. Und die Welt, in der dieses Massaker stattgefunden hat, ist kurz gefasst eine sehr lateinamerikanische, mexikanische Welt. Und es ist eine sehr arme Grenzregion, wie Grenzregionen nun mal meistens sind.
Mhm. Es ist ja grundsätzlich so, dass in Amerika die Waffengesetze um viel, viel weniger streng sind als hier bei uns in Europa. Vielleicht kannst du es kurz erklären. Kann dort wirklich jeder oder fast jeder in ein Geschäft gehen und eine Waffe erwerben?
Eine interessante Frage insofern, als es in Amerika nicht ein Waffengesetz gibt, sondern natürlich Waffengesetze, die jeder Bundesstaat für sich selbst entwirft. Und die unterscheiden sich oft diametral. Das heißt, das Waffengesetz in einem Staat an der Ostküste wie New York oder sagen wir mal New Jersey hat fast nichts zu tun mit einem Waffengesetz im Süden oder eben in Texas. An der Ostküste etwa ist das Tragen von Waffen extrem reduziert, nur mit ausführlichen Dokumenten möglich, mit Prüfungen persönlichen, also es darf nicht jeder eine Waffe kaufen. Und das unterscheidet sich im Süden völlig. Dort kann eigentlich jeder eine Waffe kaufen. Und das, worauf dort vor allem Wert gelegt wird, ist, dass jeder eine Waffe kaufen kann, ohne vorher überprüft zu werden. Also die Amerikaner nennen es Background Checks, ist einer der umstrittensten Details der Waffengesetze in den USA. Da geht es darum, kann ich mir diesen Besitzer, der da kommt, ins Geschäft oder auch übers Internet oder auf einer Waffenmesse, das ist was sehr Häufiges in den USA, kommt und eine Waffe kaufen will, habe ich das Recht, ihn zu überprüfen? Kann ich ihn fragen, ob er eine Vorstrafe hat, vielleicht in einem anderen Bundesstaat? Hat er irgendwelche anderen ungewöhnlichen Eigenschaften? Ist er vielleicht psychisch krank? Und interessanterweise ist das etwas, was in vielen Bundesstaaten im Süden und auch in Texas, das eine der liberalsten Waffengesetze hat, ganz eingeschränkt möglich ist. Also eigentlich, ich fasse es kurz, der für den, der da am Stand bei meiner Waffenmesse auftaucht und eine automatische Repetierwaffe, also ein wirkliches Massenvernichtungsmittel, kaufen will, eigentlich fast gar nichts fragen, außer seinen Namen und sein Alter.
Mhm. Nach so einem furchtbaren Ereignis wie gestern hat man immer zumindest kurz das Gefühl, jetzt muss sich doch endlich was ändern. Erfahrungsgemäß hält dieses Gefühl aber auch nur kurz an. Wirklich geändert hat sich nichts. Wie stehen die Chancen, dass sich da in Zukunft was ändern wird, vor allem auch in naher Zukunft?
Also die bittere Erfahrung sagt, es wird sich nichts ändern, denn es hat sich nach all diesen schrecklichen School-Shootings, und wir schauen da ja auf Jahrzehnte voll von furchtbaren Ereignissen, es hat sich nie etwas geändert. Das liegt daran, dass die Front der Meinungen und Haltungen zu diesem umstrittenen Thema sich eigentlich viel mehr verfestigt hat, als sie früher war. Das heißt, ich habe hier eine Waffengegnerbewegung, die verzweifelt versucht, die Waffengesetze strenger zu gestalten, Bundesstaat für Bundesstaat, und ich habe eine ideologisch eigentlich noch fanatischere Waffenlobby, die darauf beharrt, dass Waffen ein Grundrecht jedes US-Bürgers sind und bleiben müssen. Und deren Antwort, um es kurz zu machen, ist auf jedes dieser Massaker, naja, wenn dort jemand gewesen wäre, der eine Waffe in der Hand gehalten hätte, dann wäre der Attentäter ja sofort erledigt worden. Das heißt, das Problem der Massaker ist nicht die Waffe in der Hand des Täters, sondern die fehlende Waffe in der Hand der Ortsansässigen, die diesen Bösewicht, weil die amerikanische Welt ist ja bekanntlich oft schwarz-weiß, einfach erledigen hätten können.
Deswegen jetzt auch die Antwort von Texas quasi nicht, nehmt den Leuten die Waffen weg, sondern bewaffnet die Lehrerinnen und Lehrer, oder?
Genau. Und es sind einmal die Lehrer, einmal sind es die Kinoangestellten, die Kartenabreißer, also wer auch immer, die Türwächter an Diskotheken oder Nachtclubs. Wir erinnern uns ja, dass in Las Vegas ein Attentat stattfand, vor einem Nachtclub. Also all diese Dinge. Und jetzt können Sie es beliebig erweitern, Türwächter vor, Kirchen, Moscheen, was auch immer. Also egal, wo das stattfindet, der Ruf erfolgt immer, da dann bewaffnet doch die, die dort vor Ort sind, damit sie sich wehren können. Das heißt also, das Grundmuster der Waffenbefürworter, der Waffenlobby bleibt immer das Gleiche. Und es bildet exakt diese amerikanische Mentalität ab. Wir müssen uns einfach selbst verteidigen können, dann kann das Böse gar nicht zur Tat schreiten.
Die Waffenlobby stützt sich ja vor allem immer auf das Second Amendment, also den zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, die das Recht to keep and bear arms schützt. Aber das Gesetz stammt ja aus dem Jahr 1791. Wie ist jetzt deine Meinung? Ist es wirklich noch zeitgemäß, sich auf dieses Gesetz zu stützen, das aus einer Zeit kommt, wo so Gewehre wie die AR-15 noch gar nicht mal gegeben hat, wo es ja wirklich darum ging, sich vor wilden Tieren zu verteidigen?
Also die Antwort, die du jetzt in den USA bekommen würdest, wäre wahrscheinlich eine höchst erboste. Denn die Idee, dass Recht nicht mehr zeitgemäß ist, entspricht nicht dem amerikanischen Denken. Das heißt, in Amerika ist das Gesetz wortgetreu zu befolgen und jede Änderung oder Anpassung dieses Gesetzes ist ein unglaublicher Prozess und die Verfassung in ihrer Urform oder mit diesen eben wenigen Ergänzungen, die ja meistens in den ersten Jahren der USA entstanden sind, ist quasi heilig und unantastbar. Das heißt, es geht nicht darum, Recht zeitgemäß auszulegen, sondern das uralte Recht möglichst auf heute anzuwenden. Das heißt, wenn dort drin steht und wenn es aus 1791 stammt, dass diese Militias, die sind nämlich in diesem Amendment erwähnt, das Recht haben, Waffen zu tragen, dann gilt das bis heute unhinterfragt für jeden US-Bürger. Und wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt für das gesamte amerikanische Rechtsverständnis. Was da drin steht, egal von wer es und wann es jemand dort hineingeschrieben hat, dann ist es gültig und auch zu befolgen und wird auch mit Zähnen und Klauen verteidigt werden von der Justiz.
Präsident Biden hat in seiner Rede gesagt, nirgends anders finden so viele Massaker statt wie in den USA. Aber wäre da die Antwort darauf wirklich unter Anführungszeichen nur das Waffengesetz zu ändern oder spielt da vielleicht noch mehr rein? Gibt es da vielleicht noch mehr Gründe dafür, warum das in den USA derart häufig passiert?
Das Interessante, was ich drüben immer mitverfolge, ist die Debatte, die dann im Vergleich mit Kanada stattfindet. Man fühlt sich den Kanadiern ja irgendwie verwandt und die Kanadier gelten irgendwie so als die weichgespülten Amerikaner. Also sie sind einfach netter und, fassen wir es zusammen, deutlich weniger militant. Also es gibt überhaupt keinen Vergleich. Amerika ist ja in der Zahl der Toten durch Waffengebrauch, als auch im Waffenbesitz, als auch in der Anzahl der Waffen, absolut Weltspitze. Und Kanada liegt irgendwo weit, weit dahinter, bei einer aber doch sehr ähnlichen Alltagskultur. Und im Vergleich bemerkt man, dass Amerika einfach auch eine sehr angsterfüllte Nation ist. Amerika ist, und das liegt zu einem Gutteil an der Medienlandschaft, wenn man sich amerikanisches Fernsehen anschaut, und das gilt für alle Kanäle, ob regional oder überregional, dann wird man eigentlich bombardiert mit Reality-Shows, sogenannten Cop-Shows, wo ich also die Polizei beim Tag- und Nachteinsatz gegen das ständig vorhandene Böse sehe. Also quasi die Amerikaner begeistern sich für nichts mehr als das Verbrechen. Das lernen wir hier in Europa natürlich aus Hollywood-Filmen kennen. Mhm. Wir alle schauen sie gerne. Das ist aber Teil der amerikanischen Fernsehlandschaft oder ein zentraler Baustein dieser Fernsehlandschaft und auch der Medienlandschaft, also auch der sozialen Medien. Das heißt, Verbrechen ist im Empfinden der Amerikaner in ihrer Wahrnehmung eigentlich überall und es lauert ständig vor ihrer Haustür. Das heißt, sie müssen gewappnet sein, das heißt, sie müssen sich verteidigen und sie sind in einem Grundzustand, und das erlebe ich drüben, immer wieder der Angst vor dem, was da draußen ihnen droht.
Wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, zeigt sich das ja auch zum Beispiel darin, dass nach so Attentaten immer mehr Waffen gekauft werden, oder? Beziehungsweise auch, dass in der Corona-Zeit deutlich mehr Waffen gekauft worden sind als davor.
Ja, das ist fast noch markanter, als du es gerade formuliert hast. Es ist so, die Leute nach einem Massaker kaufen fast hektisch Waffen, weil sie Angst haben. Oh je, jetzt werden sicher die Waffengesetze verschärft und dann bekomme ich keine Waffe mehr. Dann könnte aber der Böse eine Waffe haben und ich habe keine. Das heißt, ich muss mich jetzt sputen und mir sofort eine Waffe verschaffen. Daher diese Kaufräusche nach Massakern. Es liegt einfach daran, dass die Menschen das Gefühl haben, okay, möglicherweise bekomme ich morgen keine gute Waffe mehr, also kaufe ich sie mir jetzt. Und ja, die Corona-Epidemie hat uns ja alle voneinander isoliert. Und wie wir alle wissen, es gibt kein besseres Mittel, um Paranoia zu züchten. Und Angst vor dem anderen ist, als mich vor ihm zu isolieren. Das heißt, eine isolierende Pandemie, die uns in unsere vier Wände gezwungen hat, hat natürlich auch in Amerika die Paranoia, die Ängste wachsen lassen. Und das spiegelt sich wirklich dramatisch in den Zahlen wieder. Wir reden also von einer Verdoppelung der Waffenanzahl innerhalb weniger Jahre.
Wir haben vorher auch schon ganz kurz über die Waffenlobby gesprochen. In wenigen Tagen findet ja in Houston, also auch in Texas, die Jahrestagung der einflussreichsten Waffenlobby, nämlich der National Rifle Association, also kurz der NRA, statt. Bei dieser Veranstaltung ist spannenderweise das Tragen von Waffen nicht gestattet. Was kannst du uns dann vielleicht ganz kurz zur NRA so erzählen? Wie mächtig ist die wirklich und wie ist sie vor allem auch so mächtig geworden?
Also die NRA ist so mächtig, dass kein republikanischer Präsident oder auch nur Präsidentschaftskandidat oder auch nur Gouverneur in einem Bundesstaat bei einer lokalen NRA-Veranstaltung die Möglichkeit hat, diese Veranstaltung nicht zu besuchen. Das heißt, er muss erscheinen. Also alle republikanischen Präsidenten und auch Kandidaten waren auf diesen NRA-Kongressen anwesend, haben dort gesprochen, haben ihre Unterstützung für die NRA deutlich gemacht, einfach weil diese NRA etwa 30% der Wähler zumindest beeinflussen kann. Das heißt, es geht um einen ganz, ganz, ganz wichtigen Teil der vor allem republikanischen Wählerschaft. Auf die kann kein Republikaner verzichten. Und er kann umso weniger darauf verzichten, als die republikanische Partei ja im sozialen Milieu eher abgeglitten ist, in die ärmeren Schichten. Das heißt, die Republikaner sprechen ja heute viel mehr als früher verarmte Arbeiter an. Und zwar verarmte Arbeiter, die bewaffnet sind und die auch bereit sind, sich zu bewaffnen. Das heißt, die NRA ist für sie eine Lobby, auf die sie auf jeden Fall hören müssen, und sie zu ignorieren wäre für jeden republikanischen Kandidaten, und Donald Trump war auf jeder NRA-Veranstaltung natürlich, also es wäre für diese Kandidaten tödlich, dort nicht hinzugehen. So mächtig ist die NRA, und Geld hat sie natürlich genug, weil jeder amerikanische Waffenproduzent, und davon gibt es reichlich, natürlich die NRA mit Geld füttert als die wichtigste Lobbyorganisation. Übrigens ist ja bekannt, dass eine der beliebtesten Waffen in den USA, die ja dort quasi Kultcharakter genießt, einem österreichischen Hersteller namens Glock gehört. Mhm. Also die Glock ist nicht nur die Standardwaffe der amerikanischen Polizei in den meisten Großstädten, sondern sie ist auch die Lieblingswaffe vieler Amerikaner, weil sie so leicht und handlich und genau ist. Also ein wichtiges Exportgut aus Österreich, das auch drüben hergestellt wird.
Donald Trump wird auch dieses Mal bei der Jahrestagung auftreten. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss zu der Änderung von den Waffengesetzen. Also es wird heiß darüber diskutiert. Du hast vorher schon gesagt, es wird sich nicht wirklich was ändern. Da jetzt noch die Frage, es geht ja bei der Verschärfung von Waffengesetzen eigentlich nicht darum, alle Waffen raus oder jeder darf eine Waffe haben, sondern im Prinzip, ja, du hast es vorher schon kurz angesprochen, unter Anführungszeichen oft nur darum, Background-Checks zum Beispiel zu erlauben oder das Mindestalter anzuheben. In Texas muss man ja nur 18 Jahre alt sein, in vielen anderen Bundesstaaten 21. Also warum wird dann dennoch so heiß debattiert, wenn es nur um kleinere Änderungen gehen soll im ersten Schritt?
Wie gesagt, also für Menschen im Süden der USA, für Konservative, ist das halt ein allein der Gedanke, dass mein Recht auf Waffengebrauch durch eine Eigenschaft, die ich möglicherweise habe, beschränkt werden könnte, unerträglich. Mhm. Das heißt, egal wie ich bin, wer ich bin, wo ich bin und was ich bin und welches Leiden ich möglicherweise habe, ich habe ein Recht auf Waffen, weil es mein Grundrecht ist als Bürger. Und es geht ja so weit, die Debatte mittlerweile, dass die Liberalen, also was wir hier die Linken nennen würden oder nennen wir sie die Demokraten, ja eigentlich nur darauf drängen, nicht die Waffengesetze zu verschärfen. Sie vermeiden sogar dieses Wort mittlerweile. Also wir reden nicht mehr von Tightening the Gun Laws, sondern einfach nur, sie zu moderieren, insofern, dass man sagt, es gibt diesen populären Vergleich mit Autos. Man sagt, naja, man muss ja beim Auto auch darauf schauen, dass nicht jeder dieses Ding fahren kann, weil es ja gefährlich sein könnte. Ich kann nicht jeden einfach in ein Auto einsteigen lassen. Also, so argumentieren die Liberalen, kann ich auch nicht jedem eine Waffe in die Hand drücken. Aber das heißt, um zu darzustellen, wo wir in der Debatte sind. Also die liberalen Forderungen beschränken sich momentan darauf, nur sozusagen ein bisschen darauf achten zu dürfen, dass ich als Behörde weiß, wer eine Waffe in die Hand nimmt und wer nicht. Und schon daran scheitert es bei der NRA, weil natürlich die Waffenindustrie halt so gute Geschäfte macht und daher auch wirklich viel Geld hat, Lobbyorganisationen wie die NRA gut auszustatten.
Mhm. Spannend ist ja, da finde ich dann auch, weil du da gerade den Vergleich gebracht hast, ein Auto mieten in Amerika, darf ich meistens erst mit 25 eine Waffe kaufen, mit 21 oder 18. Konrad, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen zu diesem Thema.
Danke, sehr gerne.
Unzählige Politikerinnen und Politiker und berühmte Persönlichkeiten haben mittlerweile den Familien ihr Beileid ausgesprochen. Der Papst hat gesagt, sein Herz sei gebrochen. Hollywood-Star Matthew McConaughey fordert, wie so viele andere, mehr Einsatz im Kampf gegen Waffengewalt. Und auch der US-amerikanische Basketballmeistertrainer Steve Kerr von den Golden State Warriors hat mit einer emotionalen Rede auf das Attentat reagiert.
When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough!
Ich habe es satt, ruft er während der Pressekonferenz vor dem vierten Spiel der NBA Halbfinals, bei der er nicht über Basketball sprechen wollte. Er sagte, er sei es leid, hier aufzustehen und den zerstörten Familien da draußen sein Beileid auszusprechen. Alle Updates zum gestrigen Attentat und noch mehr Reaktionen und vieles mehr findet ihr natürlich auf kurier.at. Damit war es jetzt für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffentlich könnt ihr euren Feiertag morgen genießen.